Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Mit Mitte 70, da genießen die meisten längst ihren Ruhestand nach einem langen Arbeitsleben. Nicht so Bernie Sanders. Nach mehr als 2 Jahren Trump will er wieder in den Kampf ziehen. Er hat sich in Vermont als Kandidat für die Demokraten ins Spiel gebracht.
Hi, I'm Bernie Sanders. I'm running for president.
Vor 3 Jahren, da hatte Hillary Clinton die Vorwahlen gegen ihn gewonnen und dann wiederum die Wahl gegen Donald Trump verloren. Damals war Bernie Sanders der Shootingstar, vor allem bei den jungen Linken. Was ist heute anders?
We're gonna win.
Bernie Sanders 2020, die Kandidatur lassen wir uns einordnen hier im Update-Podcast am Dienstag. Rahel Klein aus dem Update-Team ist mit im Studio. Wir sprechen über Antisemitismus in Frankreich bei den Gelbwesten.
Ja, da hat es am Wochenende einige Übergriffe, antisemitische Übergriffe am Rande von diesen Gelbwesten-Protesten gegeben. Frankreich hat ja grundsätzlich ein Problem mit Antisemitismus, nicht nur Frankreich, aber eben auch Frankreich. Und was das mit den Gelbwesten vielleicht auch zu tun hat, das habe ich mir heute mal angeguckt.
Und Wikipedia beschäftigt uns, Spenden finanziert. Die Spenden kommen aber auch von Google und Amazon zum Beispiel. Und da reden wir von sehr, sehr großen Summen und fragen uns, ist Wikipedia so unabhängig? Der Podcast zum Update vom 19. Februar 19. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Noch ein Jahr hin bis zu den Präsidentschaftsvorwahlen in den USA und es gibt bereits 10 Herausforderer von Donald Trump. 5 Frauen, 5 Männer der Demokratischen Partei zwischen 36 und 77 Jahre alt sind die und der 77-Jährige ist gerade erst dazugekommen. Bernie Sanders, alter Bekannter, der war bei der letzten Wahl gegen Hillary Clinton im Rennen um die Kandidatur der Demokraten dann ausgeschieden. Aber er will es nochmal wissen. Thilo Kössler live aus Washington. Warum hat sich Bernie Sanders in den Kopf gesetzt 2020 für die Demokraten gegen voraussichtlich Donald Trump ins Rennen zu gehen?
Ja, er rechnet sich offensichtlich wirklich gute Chancen aus. Bernie Sanders steht für eine Graswurzelbewegung, die er in Szene gesetzt hat während des Wahlkampfes 2016 als demokratischer Gegenkandidat gegen Hillary Clinton, die eben viele für nicht wählbar hielten. Besonders bei den Jungen. Bernie Sanders hat bei den Jugendlichen sehr viel mehr Stimmen geholt als Hillary Clinton. Er hat heute Morgen eine Erklärung abgegeben. Er hat gesagt, ich trete an gegen einen Präsidenten, der ein krankhafter Lügner ist, ein Betrüger, ein Rassist, ein Sexist, ein Ausländerfeind und jemand, der die amerikanische Demokratie untergräbt, indem er uns in eine autoritäre Richtung führt.
Wie kommt die Kandidatur von Bernie 2020 an im Volk? Was gab es für Reaktionen in den USA?
Also man hat im Grunde damit gerechnet, dass Bernie Sanders wieder antreten werde, denn er hat ja immer wieder von sich reden gemacht und er hat vor allen Dingen einen Wahlkampf geprägt, der sich scharf abgesetzt hat von dem Wahlkampf der großen Parteien. Er hat zum Beispiel niemals Geld von diesen Wahlkampfmaschinen der Super PACs genommen, die Republikaner vor allen Dingen sehr stark finanzieren, sondern er hat seinen Wahlkampf organisiert mit kleinen Spenden, im Durchschnitt $27. Also die Studenten haben ihn im Grunde und die jungen Leute haben ihn im Grunde diesen Wahlkampf finanziert und Bernie Sanders hofft nun, dass er diese Begeisterung, dieses Burn für Burn, dass er das nochmal reaktivieren kann. Aber diesmal steht er eben im linken Spektrum der Demokraten. Bei den Kandidaten, die sich bis jetzt gemeldet haben, es sind ja immerhin schon 11, er steht nicht mehr alleine da.
Es haben ja, du sagst es, schon einige demokratische Politiker ihre Kandidatur erklärt, darunter auch ambitionierte Frauen, die zum Teil afroamerikanische oder jamaikanische Wurzeln haben und deutlich jünger sind als Bernie Sanders. Bernie Sanders wäre 2020 bei der Wahl 79 Jahre alt. Inwieweit könnte die Kandidatur von Bernie Sanders den Wahlkampf der Demokraten, ja, befruchten oder negativ beeinflussen?
Also ich denke, viele sehen, dass Bernie Sanders im Alter von 77 sicherlich kein unbedingtes Aufbruchssignal in Richtung Jugendlichkeit ist. Und er profitiert eben als demokratischer Gegenkandidat zu Hillary Clinton nicht mehr, sondern muss sich jetzt auch im linken Spektrum der Demokraten durchsetzen. Also dieses Feindbild Hillary Clinton im demokratischen Lager fällt diesmal flach. Das Bewerberfeld ist sehr groß, es ist sehr breit gestreut. Es können könnte das größte Bewerberfeld werden, das die Demokraten jemals hatten. Und Sanders ist eben mit seiner linken Programmatik nicht allein. Es gibt da die Elizabeth Warren, die Senatorin, die praktisch die identische Programmatik hat. Es gibt gemäßigtere wie Kamala Harris, Senatorin aus Kalifornien, eine farbige, die sagt, nein, ich bin keine demokratische Sozialistin. Es gibt eine Amy Klobuchar, die sogar sagt, ich bin gegen kostenlose Unis. Ich glaube nicht, dass die Krankenversicherung für alle zu diesem Zeitpunkt schon realistisch ist. Und es werden noch prominente Mitbewerber erwartet, zum Beispiel Beto O'Rourke aus Texas oder auch Joe Biden, der ehemalige Vizepräsident, der auch 77 Jahre alt ist. Mhm. Also es wird auch noch ein Richtungskampf werden, denn viele warnen die Demokraten davor, allzu weit links abzudriften. Sie sagen, die Wahlen werden in der Mitte gewonnen und wir dürfen die Wähler in der Mitte eben nicht vergessen, sonst verlieren wir die Wahl wieder.
Thilo Kössler, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent live aus Washington. Bernie Sanders hat seine Kandidatur für die Präsidentschaftsvorwahlen bekannt gegeben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Satireportal Der Postillon hat vorhin geschrieben, Gott ist nervös, weil er nicht weiß, in welchem Outfit er Karl Lagerfeld empfangen soll. So ist es wahrscheinlich echt, falls es einen Gott gibt. Karl Lagerfeld ist mit 85 gestorben, ein Mann voller Kreativität und lustiger, auch manchmal schlauer Sprüche. Zum Beispiel hat er gesagt, wer in Jogginghosen auf die Straße geht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Oder er hat gesagt, ja, ich übersetze das mal gerade, Frauen tragen einen schwarzen Büstenhalter und ich trage eine schwarze Sonnenbrille. Ja, das hat er mal in einem Interview gesagt. Diese schwarze Sonnenbrille war lange Zeit sein Markenzeichen. Dann grau-weißer Mozartzopf, steifer Hemdkragen. Heute ist der Modezar gestorben. Franziska Zeche aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Kam sein Tod überraschend?
Na, für die Modewelt offenbar nicht ganz so überraschend. Also in mehreren Medien konnte man heute lesen, dass die Branche schon seit einigen Wochen besorgt über seinen Gesundheitszustand war. Der Grund, er ist im Januar nicht bei zwei Modeschauen von Chanel erschienen. Und das ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten offenbar so gut wie nie vorgekommen. Also gestorben ist er jetzt in Paris. Dort hat er eigentlich quasi durchgehend die letzten Jahrzehnte gelebt, seitdem er Mitte der 50er Jahre ja dorthin gekommen ist.
Eigentlich stammt er aus einer industriellen Familie, einer reichen Familie aus Hamburg.
Genau so ist es. Also er war der Sohn eines Kondensmilchfabrikanten. Aber obwohl er Hamburg nach eigenen Angaben eigentlich mochte, wurde es ihm dort, ja, schnell zu langweilig und er liebte sowieso alles Französische und ist deshalb als Teenager nach Paris gegangen. Dort hat er dann beim Internationalen Woll-Sekretariat, ja, so heißt das tatsächlich, da hat er den ersten Preis für das Designen eines Mantels bekommen und zwar für das Haus Balmain. Und bei diesem Wettbewerb, das ist noch eine lustige Nebengeschichte, hat er übrigens auch den Modemacher Yves Saint Laurent kennengelernt, denn der hat dort auch den ersten Preis gewonnen und zwar in der Kategorie Cocktailkleid. Nach diesem Wettbewerb ist Lagerfeld dann zum Assistenten von Balmain geworden und damit ist seine Karriere eigentlich richtig losgegangen. Da ging es dann über die Modehäuser Chloé und Fendi zu Chanel, wo er 1983 zum Kreativdirektor wurde und ziemlich viel in dem Traditionshaus bewegt hat. Also bekannt war er da vor allem für elegante, minimalistische, aber auch innovative Mode. Also er hat da auch gerne Haute Couture mit Turnschuhen kombiniert.
Und dann gab es mal eine Riesennummer, nämlich diese Kooperation mit H&M.
Ja, die gab's. Und die kam aber mit seiner eigenen Marke Karl Lagerfeld zustande. Die war ja auch sehr erfolgreich. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass High- und Low-Fashion vermischt wurden. Also hier hat er quasi Haute Couture zu günstigen Preisen entworfen. Und das haben ja dann auch einige andere nachgemacht, also zum Beispiel Donatella Versace.
Ich habe ja schon gesagt, er hat manchmal schlaue, manchmal lustige, manchmal sehr krasse Sprüche rausgehauen. Hast du da noch Beispiele?
Ja, einige. Einer ist, ich leide an einer Überdosis meiner selbst. Oder Stress kenne ich nicht, ich kenne nur Strass. Oder er hat mal gesagt, ich fordere den 48-Stunden-Tag, mit 24 Stunden komme ich nicht aus. Oder das hier.
Für mich ist Geld etwas, was aus dem Fenster geworfen wird, um durch die Tür wieder reinzukommen.
Ja, und noch bekannter war eben dieser Ausspruch, den du gerade schon genannt hast. Ja. Derjenige, wer Jogginghose trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Was schon ein bisschen fies ist, weil Sportler müssen ja auch mal eine Jogginghose tragen.
Ja,
können.
Und irgendwie scheint er davon dann auch ein bisschen abgerückt zu sein, denn er hat unter seinem eigenen Label dann irgendwann selbst Jogginghosen verkauft. Aber das war natürlich ein etwas fieser Ausspruch in Richtung der sozial Schwachen. Und ja, er war auch dafür, Menschen dann Sozialleistungen zu bezahlen, wenn sie sich auch Mühe geben.
Also er war durchaus auch ein politischer Mensch, kann man das sagen?
Auf jeden Fall. Also er hat die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel heftig kritisiert. In der französischen Talkshow hat er dazu mal gesagt:
Wir können nicht selbst, wenn Jahrzehnte zwischen den beiden Ereignissen liegen, Millionen Juden töten und Millionen ihrer schlimmsten Feinde ins Land holen.
Also für Aussagen wie diese ist er wirklich auch heftig kritisiert worden. Von sich selbst hat Lagerfeld aber auch mal gesagt, dass er Merkel wegen ihrer Flüchtlingspolitik hasse. Und dass er ihr nicht gerade positiv verbunden war, das hat man auch immer wieder an seinen Zeichnungen gesehen, die er regelmäßig für das Magazin der FAZ angefertigt hat. Da ist einmal Bundeskanzlerin Merkel zu sehen und hinter ihr steht Hitler. Und dazu ist dann der Schriftzug zu lesen: Vielen Dank, dass Sie ungewollt meinen Nachfahren erlaubt haben, wieder im Parlament zu sitzen. Also damit spielt er auf die AfD an. Und er hat außerdem auch Karikaturen zu Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gezeichnet und auch zu Trump. Er war also durchaus ein politischer Mensch.
Heute ist er jetzt gestorben. Welche Reaktionen gibt es auf seinen Tod?
Naja, die Medien erinnern an einen der größten Modeschöpfer der Welt. Überall sind Nachrufe zu lesen. Es kommen aus der ganzen Welt Beileidsbekundungen und Erinnerungen, zum Beispiel von seinen Models Claudia Schiffer und Diane Kruger. Dann natürlich von Kolleginnen und Kollegen wie Donatella Versace und Wolfgang Job, aber auch von der Politik wird Lagerfeld gewürdigt. Der Europastaatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, der hat gesagt: Karl Lagerfeld habe vermutlich mehr für die deutsch-französischen Beziehungen getan als viele Politiker. Man kann also am Ende sagen, dass Karl Lagerfeld vielleicht wohl recht hatte, als er vor einigen Jahren mal das hier sagte.
Erstens bin ich unsterblich.
Ja, Karl Lagerfeld ist gestorben. Er ist aber unsterblich. Der Modeschöpfer, Fotograf und Designer. Er wurde 85 Jahre alt. Die wichtigsten Stationen seines Lebens hat uns Franziska Zecher aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Rückkehr von IS-Kämpfern in ihre Heimatländer. Die Diskussion geht weiter und heute haben die syrischen Kurden einen Vorschlag gemacht. Die syrischen Kurden haben fast 1300 ausländische IS-Kämpfer in Gefangenschaft, aber sie können ihnen den Prozess nicht machen, sagt ein Sprecher der syrischen demokratischen Kräfte. Stattdessen fordern sie das hier.
Es gibt den Vorschlag, der vielleicht für alle Seiten akzeptabel sein könnte, und zwar die Errichtung eines internationalen Sondergerichts für die Terroristen unter Schirmherrschaft der UN. Es müsste von ihnen finanziert, rechtlich anerkannt und verwaltet werden. Vielleicht ist das eine gute Lösung für alle Betroffenen.
Also ein internationales Sondergericht für die inhaftierten IS-Kämpfer, um sie juristisch zu verfolgen. Kann das eine Lösung sein? Das fragen wir uns und wir haben mit Klaus Rackwitz gesprochen. Er ist der Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien und forscht zu dieser Frage. Herr Rackwitz, ist das aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Alternative, statt die IS-Kämpfer in ihre Heimatländer zurückzuschicken?
Weil die Frage wäre, was das Mandat eines derartigen Sondergerichtes sein soll. Die bloße Mitgliedschaft im IS für sich alleine ist weder ein Kriegsverbrechen noch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber sehr wohl ein Verbrechen beispielsweise nach deutschem Strafrecht. Das müsste beim internationalen Gericht dann auch sichergestellt sein, dass auch dort allein die Mitgliedschaft durchaus strafrechtlich verfolgt werden kann.
Okay, aber es fragt sich ja generell, wie das rechtlich aussieht. Ne? Kann die UN Prozesse gegen einzelne Menschen führen? Weil der Internationale Strafgerichtshof, der verhandelt ja eigentlich nur Prozesse zwischen Staaten. Also gibt es eine rechtliche Grundlage für solche Sondergerichte?
Also ganz korrekt ist das nicht. Natürlich wird auch beim Internationalen Strafgerichtshof der Einzelne, die Straftäterin, der Straftäter angeklagt. Der Gerichtshof in Den Haag, dort allerdings klagen Staaten gegen Staaten. Und die UNO hat in der Tat die Möglichkeit und die Werkzeuge, Strafgerichte zur Heranziehung Einzelner zur Verantwortung einzurichten. Das ist passiert in Ruanda, das ist passiert im früheren Jugoslawien. Auch andere Beispiele für solche internationalen Gerichte gibt es, bei denen in der Tat individuelle Verfahren durchgeführt werden.
Wie können solche Sondergerichte dann eingerichtet werden? Was gibt es da für Voraussetzungen? Wie lange dauert das?
Wie alles bei der UNO dauert es meistens relativ lange. Diese Gerichte werden, sofern die Vereinten Nationen sie einrichten, vom Sicherheitsrat unter Kapitel 7 des Sicherheitsratscharta errichtet. Eine andere Möglichkeit wäre eine Verweisung der Situation in Syrien durch den Sicherheitsrat an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Damit ist aber wegen der ablehnenden Haltung der USA zurzeit eigentlich nicht zu rechnen. Aber der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen kann durch Resolution derartige Gerichte einrichten.
Wie muss ich mir das genau vorstellen? Also wir gehen jetzt mal einfach davon aus, es gäbe so ein internationales Sondergericht. Man würde sich auch darauf einigen, was denn jetzt eigentlich der Straftatsbestand ist. Also ist es dann schon die Mitgliedschaft im IS? So, jetzt steht jemand vor dem Gericht, wird verurteilt. Dann kommt der dort, möglicherweise in Syrien, ins Gefängnis.
Also bei den internationalen Gerichten, die die Vereinten Nationen bisher errichtet haben, ist die Strafvollstreckung in einzelnen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erfolgt. Und zwar aufgrund von Abkommen, die die Einzelstaaten mit den Vereinten Nationen schließen. Also in diesem Falle ist es eher unwahrscheinlich, dass man das in Syrien machen würde. Man würde dann Mitgliedstaaten der UNO bitten, die Strafhaft dann durchzuführen im Auftrag der Vereinten Nationen.
Das heißt, sie kommen dann eventuell sowieso wieder zurück nach Europa und sind dann hier in einem Gefängnis. Dann könnte man ja von vornherein hier den Gerichtsprozess auch stattfinden lassen.
Das könnte man in all den Fällen, wo die nationalen Systeme die entsprechenden strafrechtlichen und strafprozessualen Werkzeuge vorsehen. In Deutschland ist das der Fall, in anderen europäischen Ländern aber durchaus nicht im gleichen Maße.
Das verstehe ich nicht ganz. Was meinen Sie damit?
Nun, es würde ja dann im Prinzip nach nationalem Strafrecht geurteilt werden. Dann kommt es eben darauf an, was das polnische Strafrecht beispielsweise für polnische Staatsbürger vorsieht. Ob es dort eine Strafvorschrift, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung überhaupt gibt. Es gibt ja da dann nur noch das nationale Recht. Wie gesagt, das deutsche Strafrecht wäre dafür gerüstet. Bei anderen Strafrechtsdogmatiken bin ich mir da nicht so sicher.
Klaus Rackwitz, Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien, über die Idee, ein internationales Sondergericht der UN einzurichten, vor das Terrorverdächtige gestellt werden können.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wikipedia wird gefeiert als eine der großen und gleichzeitig sympathischen Erfolgsgeschichten des Internets. Es ist kostenlos, tausende Freiwillige arbeiten für die Wikipedia. Die Welt wird dadurch ein wenig schlauer. Jetzt ist allerdings rausgekommen, die schöne kostenlose Welt hat einen kleinen Kratzer. Wikipedia bekommt ordentlich Geld von Großkonzernen wie Google oder Amazon. Das heißt, dass Wikipedias Unabhängigkeit vielleicht in Gefahr ist. Oder ist die Wikipedia-Gemeinde so ein fester Fels in der Brandung, dass es egal ist, woher die Kohle kommt. Unser Deutschlandfunk Nova Autor und unsere Deutschlandfunk Nova Autorin Lena Breuer, Christian Schmidt, die wollten das mit einem Experiment herausfinden.
6 Millionen Euro könnte Wikipedia verdienen. 6 Millionen Euro pro Tag, wenn es eine kommerzielle Plattform wäre. Das hat der Journalist Michael Johnston ausgerechnet. Dabei hat er aber die Rechnung ohne die Mitglieder gemacht. Allein in Deutschland wurden 2.273.527 Artikel geschrieben, kostenlos von freiwilligen Autoren. Diese Zahl habe ich übrigens von Wikipedia. Wie funktioniert die Plattform? Um das herauszufinden, wollen wir selbst Wikipedianer werden. Lena möchte einen Wikipedia-Eintrag schreiben über einen Freund.
Klaus ist ein Bekannter aus Hamburg. Wir kennen uns von gemeinsamen Theaterauftritten und ich weiß, dass er Fotograf ist.
Ich bin nicht total unbekannt. Ich bin noch keine Person des öffentlichen Lebens in dem Sinne, dass ich nach Autogrammen gefragt werde. Aber ich habe schon einiges vorzuweisen.
Via Skype führe ich mein Wikipedia-Vorgespräch mit Klaus, frage ihn nach seiner Biografie, nach seinen Ausstellungen. Gemeinsam beschließen wir, dass die Internetwelt bereit ist für einen Artikel über Klaus Wilhelm Friese.
Ich glaube, dieser Artikel wird gut. Ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt. Bin auch sehr gespannt, ob das dann irgendwelche Reaktionen bringt. A, aus der Wikipedia-Gemeinschaft und B, von anderen Leuten, die auf einmal sagen, hey, du hast ja einen Wikipedia-Eintrag.
Los geht es also auf den Seiten der deutschen Wikipedia. Die Anmeldung geht echt schnell. Dann klicke ich auf neuen Artikel anlegen und muss mich erstmal durch seitenweise Anleitungen wühlen. Die Wikipedia-Eingabemaske ist gewöhnungsbedürftig, aber durchaus durchschaubar. Nach gut 2 Stunden ist das Ergebnis online. Ich bin eigentlich zufrieden und auch von Klaus gibt es einen Daumen nach oben.
2 Tage lang passiert nichts, also fast nichts. Der Artikel wird leicht bearbeitet, jemand hat Links angefügt und kleine Änderungen vorgenommen und dann am Ende von Tag 2 das.
Dieser Artikel wurde zur Löschung vorgeschlagen.
Und dann geht alles ziemlich schnell. Es entbrennt eine Löschdiskussion und wir sind überrascht, der Ton ist rau.
Das hält man ja nicht aus.
Schlimme Peinlichkeiten.
Irgendetwas Relevanzbegründetes ist nicht zu erkennen.
Auch wenn die Kommentare meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben sind, im besten Fall ist das ein Zeichen für die Unabhängigkeit der Wikipedianer, dass eben so schnell doch niemand irgendwas da reinschreiben kann. Lena wird ihre Kritiker kennenlernen.
In einem kleinen Kölner Ladenlokal treffe ich auf Achim Raschka. Er ist seit 11 Jahren Wikipedianer und hat in Köln der Online-Community einen realen Treffpunkt gegeben. Hier im Lokal K finden regelmäßig Wikipedia-Treffen statt. Heute ist eins. Im Moment sitzt eine kleine Gruppe von 6 Leuten mit ihren Laptops an einem Tisch, trinken Kaffee und klicken. Achim ist 44 mit langem Bart und langen Haaren und schaut sich gerade meinen Artikel an.
Was sind denn jetzt die Punkte, die ihn gegenüber anderen Fotografen besonders macht? Im Konsens der Community. Das bedeutet, in einer ständigen Diskussion der Leute miteinander, was denn jetzt die Grenze zwischen Relevanz und Irrelevanz ausmacht.
Wikipedia ist ausgefeilt organisiert. Niemand könnte je einen Alleingang machen. Es gibt unzählige Rollen, die die Freiwilligen erfüllen. Es gibt die Autoren, die schreiben. Es gibt die Putztruppe, die Wikipedia sauber vor Fake News hält. Die Techies, die an Algorithmen arbeiten. Und sogar die sogenannten Vandalenjäger, die Wiederholungstäter von Fake-Artikeln aufspüren und sperren. Alles wird in der Gruppe diskutiert und entschieden. Solange Google und Amazon nicht einfach den Geldhahn abdrehen, inhaltlich würden sich Wikipedianer niemals reinpfuschen lassen. Lena und ich durften das am eigenen Leib erfahren. Das nächste Mal wählen wir ein Thema, das nicht so kompliziert ist.
Ich persönlich habe im Normalfall nie ein Problem mit Relevanzfragen, weil ich schreibe über Tierarten. Tierarten sind grundsätzlich relevant.
Dem stimme ich voll und ganz zu, auch wenn das Klaus Friese nicht gerne hören wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ça suffit. Es reicht. Unter diesem Motto gehen heute Abend in Frankreich in vielen verschiedenen Städten Politiker und Bürger auf die Straßen, um ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. Ça suffit. Auf dem Pariser Platz der Republik ist zum Beispiel eine große Kundgebung geplant. Und Grund für diese Demonstration ist der starke Anstieg antisemitischer Übergriffe in Frankreich. In den vergangenen Tagen hatte es mehrere schockierende Übergriffe gegeben. In der Nacht auf heute sind auf einem Friedhof im Elsass 80 jüdische Gräber geschändet worden. Die wurden zum Teil mit Hakenkreuzen beschmiert. Am Wochenende ist ein jüdischer Philosoph antisemitisch beschimpft worden. Es wurden Bilder einer Auschwitz-Überlebenden mit Hakenkreuzen beschmiert und es sind 2 Bäume gefällt worden, die vor 13 Jahren zu Ehren eines ermordeten jüdischen Mannes gepflanzt worden waren. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team, du hast dich heute mit diesem Thema beschäftigt. Wieso hat Frankreich ein so großes Problem mit Antisemitismus?
Also erstmal muss man sagen, das Problem ist nicht neu. In der französischen Geschichte gibt es seit Jahrhunderten auch Antisemitismus, der je nach Zeitgeist aber unterschiedliche Formen angenommen hat. In der vergangenen Woche hat es allerdings so einen kleinen Schock gegeben, als Frankreichs Innenminister Castaner berichtet hat, dass die Zahl antisemitischer Übergriffe im vergangenen Jahr extrem angestiegen ist, und zwar um 74%. Mhm. Castaner hat davon gesprochen, dass der Antisemitismus sich wie ein Gift ausbreite in Frankreich. Es ist allerdings nicht nur in Frankreich so, auch in Deutschland haben die Zahlen antisemitischer Übergriffe zugenommen. In Frankreich sind aber im letzten Jahr einige sehr schockierende Taten passiert. Also zum Beispiel die Ermordung der 85-jährigen Jüdin Mireille Knoll, die in ihrer Wohnung ja erstochen und halb verbrannt wurde. Und danach hat das Problem in Frankreich natürlich nochmal eine ganz große Aufmerksamkeit erfahren. Frankreich, muss man sagen, hat aber auch natürlich die größte jüdische Bevölkerung in ganz Europa. Da leben gut 500.000 Menschen jüdischer Abstammung. Dementsprechend kann es natürlich auch mehr Übergriffe auf Juden geben.
Von wem in Frankreich geht dieser Antisemitismus aus?
Also es sind vor allem 3 Quellen, hat mir Historiker Stefan Seidendorf vom Deutsch-Französischen Institut gesagt.
2 sind eher traditionell, den alten rechtsextremen Antisemitismus. In der extremen Linken gibt es einen Antisemitismus, der sich vor allem als Kritik an Israel darstellt. Und als 3. gibt es das neue Element eines islamistischen Antisemitismus, der in Frankreich vor allem in den Vorstädten und den Einwanderermilieus stark ist.
Ja, und dieser islamistische Antisemitismus, der ist laut Seidendorf in den vergangenen Jahren eben der gewesen, der sich am stärksten weiterverbreitet hat. Insgesamt sagt er aber auch, dass sich diese 3 Quellen alle vermischen und es schwierig ist, da einen gezielten Schwerpunkt auszumachen. Der Historiker Georges Besançon geht da ein bisschen weiter. Der sagt, der traditionelle Antisemitismus ist in Frankreich nicht mehr so verbreitet. Heute ist es vor allem der linksextremistische Antisemitismus, der sich mit Antizionismus vermengt und eben der muslimische antisemitischer Antisemitismus, der sich auf der ganzen Welt ausbreite, nicht nur in Frankreich, sagt Bensoussan.
Der französische Regierungssprecher hat die Gelbwesten für den Anstieg der antisemitischen Übergriffe mitverantwortlich gemacht. Was ist an diesem Vorwurf dran?
Ja, da muss man natürlich immer erst gucken, dass die französische Regierung tendenziell erstmal daran interessiert ist, die Gelbwesten zu diskreditieren, weil die Gelbwesten ja gegen die Regierung protestieren. Man muss aber sagen, dass am Rande dieser Proteste viele antisemitische Vorfälle stattgefunden haben. Also es gab viele Schmierereien von Demonstranten. Da wurde das Wort Jude zum Beispiel an ein Bäckereischaufenster geschmiert. Und es gibt schon die Beobachtung, dass sich unter den Gelbwesten eben mittlerweile auch viele Extremisten befinden. Stefan Seidendorf sagt zwar, er glaubt nicht, dass die Gelbwesten antisemitischer sind als der Durchschnitt der Bevölkerung, aber er sagt auch:
Sie haben eine klare Affinität zu Gewalt, auch zu relativ ungeplanten Ausbrüchen von Gewalt. Und es wurden alle möglichen Verschwörungstheorien durch die Gelbwesten immer wieder bedient. Der Anteil von Menschen, die Verschwörungstheorien glauben, ist deutlich höher bei den Gelbwesten, das wissen wir.
Ja, und dazu gehören eben auch antisemitische Verschwörungstheorien.
Also sowas wie, dass es eine jüdische Weltverschwörung gibt, dass die Juden die Weltherrschaft an sich reißen wollen oder die Finanzwelt regieren. Das sind ja so da die Verschwörungstheorien.
Genau, und das wird dann eben auch verbreitet. Und was auch viele Beobachter sagen, in Frankreich hat sich mittlerweile einfach so viel Hass aufgestaut auf die Regierung, auf die Politik, das politische System. Und dieser Hass bricht einfach gerade aus. Das hat auch der Präsident des französischen Zentralrats der Juden, Joël Mergui, gesagt.
Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der sich der Hass zunehmend ungehemmt ausdrückt. Und Judenhass ist immer auch ein Gradmesser für den Hass insgesamt in einer Gesellschaft.
Ja, und in Frankreich vermischt sich gerade also so ein bisschen Hass auf Juden mit dem Hass aufs politische System insgesamt.
In Frankreich gibt es heute Kundgebungen und Demonstrationen, um ein Zeichen gegen den wachsenden Antisemitismus im Land zu setzen. Was dahinter steckt, die Infos hatte Rahl Klein für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wohnungssuche, Mietpreise, Kaufpreise, Bauflächen, das sind so heikle Stichpunkte, mit denen man jedes Gespräch runterziehen kann. Und weil wir uns gerne gegenseitig runterziehen in Deutschland, reden wir im Freundeskreis immer wieder über diese hohen Mieten, die wir zum Teil zahlen, wer was bezahlt, wo wieder erhöht wurde. Ist doch bei euch auch so, oder? Irgendwie das Thema kommt mindestens einmal pro Quartal auf im Freundeskreis. Heute hat der Zentrale Immobilienausschuss, das ist eine Interessensvertretung der Immobilienbranche, das Frühjahrsgutachten der Immobilienweisen vorgestellt. Und darüber möchte ich, damit wir uns weiter runterziehen, mit Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio sprechen. Volker, welche Prognosen gibt das Gutachten denn im Hinblick auf so Mietpreise und auch Kaufimmobilien in Städten?
Ja, da gibt es nur eine klare Aussage, die werden weiter steigen. Im Schnitt sind sie im vergangenen Jahr um 8,2% gestiegen. Aber was nutzt uns der Schnitt? Das muss man ja jeweils konkret beantworten, wo und wie das im Einzelnen gestiegen ist. Und da gibt es tatsächlich große Unterschiede. Du bist jetzt hier im Ruhrgebiet, da gibt es schon Städte, da ist es fast rückläufig. Wuppertal wurde da genannt, Hagen und andere. Also da kann man offenbar recht günstig wohnen, könnte man auch recht günstig investieren. So prognostiziert es zumindest die Branche. Und dann gibt es die Städte wie Berlin, Köln, Hamburg, München, da gehen die Preise eben durch die Decke. 15% Zuwachs im vergangenen Jahr, das sind dann schon, ist dann schon eine Stange Geld, auch wenn sich das unterscheidet bei den Mieten. Aber so 10 bis 15 Euro im Schnitt muss man überall in diesen Boomstädten schon mittlerweile rechnen für den Quadratmeter.
Wie sieht es auf dem Land aus? Da hieß es ja zuletzt, die Preise steigen dort auch und zum Teil auch stärker als in den Städten.
Ja, das hängt immer davon ab, ob das jetzt interessante Kommunen sind, die irgendetwas zu bieten haben, etwa die Nähe zu einer Großstadt oder ob da Industrie in der Gegend ist, sodass es sich lohnt, dorthin zu ziehen. Dann kann das regional recht unterschiedliche Entwicklungen geben. Aber da gibt es keine generelle Aussage nach dem Motto, plötzlich ist das Land wieder in. Was man aber feststellt, beispielsweise zum Thema Land, ist, dass es in den größeren Städten, da zählt jetzt auch Berlin dazu, plötzlich wieder eine ziemlich starke Umlandbewegung gibt. Also die Leute ziehen wieder raus aus der Stadt aufs Land, weil eben die Mieten in den Städten nur noch schwer zu bezahlen sind. Und dann sucht man natürlich nach Auswege. Aber das bringt natürlich sofort wieder neue Probleme mit sich. Da muss die Infrastruktur ausgebaut werden, die Verkehrswege. Die Stausituation Berlin zählt jetzt beispielsweise mit zu den Städten, wo man am längsten im Stau steht in Deutschland. Also all das verändert sich natürlich im nächsten Moment, wenn viele Leute rausziehen aus der Stadt und dann täglich wieder rein müssen zur Arbeit.
Jetzt kann man natürlich immer den bösen Vermietern, den Investoren die Schuld in die Schuhe schieben. Aber die müssen ja auch erstmal den Wohnraum schaffen. Und das ist ja auch sehr teuer geworden. Das heißt, Kaufimmobilien auch weiter im Trend, die werden auch teurer.
Ja, da ist die Preissteigerungsrate sogar doppelt so hoch wie bei der Mietentwicklung, weil auf der einen Seite zu wenig gebaut wird, die Nachfrage ist hoch, es gibt einen hohen Regulierungszwang, das ist nun mal so, es gibt viele Bauvorschriften, die umgesetzt werden müssen und jeder Handwerker lässt sich das natürlich bezahlen, das schlägt sich am Ende auf die Preisentwicklung nieder, aber da kommen auch andere Sachen dazu. Jetzt hat ja die Koalition sich das Baukindergeld einfallen lassen, also wenn du jetzt gerade eine Immobilie erwirbst, hast Kinder, bekommst du bis zu 12.000 Euro pro Kind über die gesamte Laufzeit. Und das schlägt sich automatisch jetzt auch schon wieder in den Baupreisen nieder. Also da wird genau geschaut, kommen da Interessenten mit Kindern, die das Baukindergeld anzapfen können. Und dann haben wir es mit variablen Preisen zu tun. Also da wird ganz bewusst auch damit hantiert, dass man das möglicherweise aufschlagen kann, weil es die Kaufinteressenten ja refinanziert bekommen über das Baukindergeld.
Ein Vorschlag habe ich noch gesehen, der gemacht wird, dass B-Städte wieder interessanter gemacht werden, dass die Menschen dorthin ziehen.
Ja, das ist ja eine Debatte, die haben wir beispielsweise bei der Strukturwandeldebatte bei der Kohlekommission, dass eben jetzt in strukturschwachen Gebieten, und da gibt es ja auch größere Städte, da wurde Magdeburg genannt, Hagen, Wuppertal, all diese Städte, wo man möglicherweise durch öffentliche Investitionen, durch öffentliche Ansiedlungen interessante Arbeitsplätze schaffen könnte. Und dann gäbe es da auch das Potenzial für günstigen Wohnraum, der deutlich günstiger ist eben als in diesen ganzen 7 Boomtowns, die es in Deutschland gibt. Also diese Überlegung gibt es schon, ob das am Ende aber aufgeht, ob wirklich jemand Interesse hat, nach Hagen, Magdeburg oder Wuppertal zu ziehen. Das kann man ja nicht wirklich anstoßen. Die Politik kann das ja auch nur bedingt, indem beispielsweise größere Bundesämter irgendwohin angesiedelt werden würden. Aber die Möglichkeiten sind ja sehr begrenzt. Insofern bleibt es doch am Ende ein relativ freies Spiel der Marktkräfte. Und da wird man sehen müssen, wie sich das entwickelt. Ich vermute, die Boomtowns werden auch in Zukunft Boomtowns bleiben.
Sagt Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Volker Findhammer im Berliner Hauptstadtstudio über das Frühjahrsgutachten der Immobilienweisen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.